Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio Dieres. Die israelische Luftwaffe setzt ihre schweren Angriffe auf Ziele im Gazastreifen fort, ungeachtet aller internationalen Proteste und Aufrufe zur Mäßigung. Wir berichten über die aktuelle Situation und besprechen die jüngste Entwicklung im alten Konflikt im Tagesgespräch mit NZZ-Nahost-Korrespondent Viktor Kocher. In Thailand umstellen Demonstranten schon wieder das Parlament, diesmal Anhänger der alten Regierung und damit Gegner der neuen. Bundesrat Samuel Schmid übergibt das Verteidigungsdepartement an Nachfolger Ueli Maurer. Die symbolische Schlüsselübergabe war militärisch kurz und seck. Und Werner von Esch, Mitbegründer und markante Figur des Kabarets Rotstift, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Raphael von Matt.
Der israelische Verteidigungsminister Ehud Barak schließt es aus, mit der Hamas-Regierung im Gazastreifen über eine Lösung des Konflikts zu verhandeln. Israel führe gegen die palästinensische Organisation einen Krieg bis zum bitteren Ende, sagte er vor einer Parlamentskommission. Seit den frühen Morgenstunden hat die israelische Luftwaffe wieder Dutzende von Angriffen auf den Gazastreifen geflogen. Erneut wurden Einrichtungen der Hamas-Regierung bombardiert. Örtliche Medien berichten, unter anderem sei ein Waffenlager getroffen worden. Auch die Islamische Universität und das Innenministerium in Gaza-Stadt wurden getroffen. Die Hamas ihrerseits setzte die Raketenangriffe auf Israel fort. In der Küstenstadt Aschkelon gab es mindestens einen Toten und 11 Verletzte. In seinem Büro im Bundeshaus hat Bundesrat Samuel Schmid symbolisch die Schlüssel des Verteidigungsdepartements an seinen Nachfolger Ueli Maurer übergeben. Offiziell übernimmt Maurer sein Amt Anfang Jahr. Schmid wünschte Maurer alles Gute, er gebe Maurer keine Ratschläge. Maurer seinerseits bedankte sich bei Schmid für die Vorarbeit zur Amtsübergabe. Er fühle sich gut vorbereitet, sagte er. Die Liquidation der Swissair kann weitergehen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Liquidators Karl Wüttrich gutgeheißen. Es geht um einen langjährigen Rechtsstreit. Der belgische Staat und zwei Unternehmen hatten vor 2 Jahren eine Klage eingereicht, im Umfang von 750 Millionen Franken. Damit verhinderten sie, dass die verbleibenden Vermögen der gescheiterten Swissair verteilt werden konnten. Gegen diese Klage reichte der Swissair-Liquidator seinerseits Beschwerde ein und erhielt nun vom Bundesgericht Recht. Somit kann die Verteilung des verbliebenen Swissair-Vermögens an die Gläubiger weitergeführt werden. Der Liter Milch kostet bei den Großverteilern Migros und Coop künftig weniger. Migros senkt die Preise am 5. Januar um bis zu 15 Rappen. Bei Coop kostet die Milch ab sofort 5 bis 10 Rappen weniger. Schrittweise günstiger wird bei beiden Großverteilern der Käse. Zur Begründung schreiben Migros und Coop, man gebe damit die Senkung des Rohmilchpreises weiter. Im Gegensatz zum Milchpreis bleibt der Butterpreis gleich. Ab Anfang Jahr bekommen Schweizer Bauern von den Verarbeitern bis zu 9 Rappen weniger pro Liter. Der Grund, es ist zu viel Milch auf dem Markt. Wegen der großen Kälte ist es im Kanton Zürich am frühen Morgen zu einem Schienenbruch gekommen. Der Bahnverkehr zwischen Uster und Wetzikon war deshalb während 2,5 Stunden unterbrochen. 26 Züge fielen aus oder wurden durch Busse ersetzt. An vielen Orten war es vergangene Nacht so kalt wie noch nie in diesem Jahr. In Bern wurden knapp minus 10 Grad gemessen. Im Raum Aarau und in Zürich gab es minus 8 und die Städte Basel und Genf wurden minus 7 Grad gemessen. Werner von Esch, der Mitbegründer des Kabarett Rotstift, ist gestorben. Er war Anfang Dezember 81 Jahre alt geworden. Von Esch war auch Gründer des Kinderchors Schliermachind. Von Esch starb am Morgen an den Folgen eines Hirnschlags, den er an Weihnachten erlitten hatte. Dies teilte die Familie von Eschs der Nachrichtenagentur SDA mit. Eine der bekanntesten Nummern des Komikerquartetts Gabriel Rotstift war am Skilift. Und am Radio trat er jahrelang als Jimmy Muff auf.
Da gönnt doch kürzlich Jimmys am Weekend auf Davos mit 2 Paar Ski und im Sportcoupé. Das heisst, apropos Sportcoupé, das ist natürlich bloß ein Zweiklass-Coupé in der SBB. Da steigst du im Zürcher HBI und hast schon auf dem Trittbrett das ganze Maul voll fremde Ski. Kaum landisch in Davos, schon hangisch pausenlos.
Werner von Esch, der heute 81-jährig gestorben ist. Wochenlang haben in Bangkok die Gegner des gestürzten thailändischen Regierungschefs Thaksin protestiert. Nun sind Thaksins Anhänger auf der Straße. Tausende von ihnen umstellten das Parlamentsgebäude und forderten eine Neuwahl. Damit gelang es ihnen, dass die Parlamentssitzung vorläufig verschoben werden musste. An dieser Sitzung hätte der vor kurzem gewählte Regierungschef Abhisit sein Regierungsprogramm vorstellen sollen. Beobachter befürchten, dass die Proteste noch lange anhalten und den Tourismus in Thailand weiter treffen könnten. In Somalia ist Staatspräsident Abdullahi Yusuf zurückgetreten. Er begründete seinen Rücktritt damit, dass er seine Wahlversprechen nicht habe einlösen können. Es sei ihm nicht gelungen, Frieden und Stabilität im Land zu schaffen. Der 74-jährige Yusuf, ein ehemaliger Kriegsfürst, stand seit 2004 an der Spitze des zerrissenen Landes am Horn von Afrika. Damit verschärft sich die Krise in Somalia, das seit 17 Jahren keine funktionierende Regierung mehr hat.
Raketen von der einen Seite, Bomben und vielleicht bald Panzer von der anderen. Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen wird zum Krieg. Über Ursachen der neuesten Eskalation, über die Perspektiven in einem solchen Krieg und über Möglichkeiten, die Kämpfe irgendwie aufzuhalten, reden wir im Tagesgespräch mit Viktor Koche. Er ist langjähriger Korrespondent der NZZ in der Krisenregion. Und weiter: Thailand hat wieder einen Regierungschef, aber Demonstranten versperren ihm den Weg zur Arbeit. Samuel Schmid händigt seinem Nachfolger die VBS-Schlüssel aus. Über die Aufgaben auf der Baustelle, die Uli Maurer übernimmt, scheiden sich die Geister. Und auch Basel hat sein Fluglärmproblem und den Streit mit dem Nachbarn im Norden. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.452 Punkten plus 1%. Der Euro wird zu 1.49,75 gehandelt, der Dollar zu 1.04,41. Das Wetter bis heute Montagabend. Im Norden scheint heute Nachmittag oft die Sonne, nur im Mittelland liegt noch stellenweise Nebel. Mit Höchstwerten um minus 1 Grad bleibt es vielerorts frostig. Im Oberwallis und im Süden ist es meist bewölkt und es fällt etwas Schnee. Dazu werden im Tessin maximal 3 Grad erreicht. Am Dienstag ist es im Mittelland teils neblig, sonst scheint die Sonne. Nur ganz im Westen und im Süden ist es teils bewölkt. An Silvester ziehen aus Westen dichte Wolken mit Regen und Schnee auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 5 Grad. Verkehrsinfo Deres von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die Zeichen für eine Bodenoffensive im Gazastreifen mehren sich. Israel lässt an der Grenze zum Palästinensergebiet die Panzer auffahren. Und auf einem 4 Kilometer breiten Streifen zur Grenze dürfen sich Zivilisten und Journalisten seit dem Morgen nicht mehr aufhalten. Auslandredaktor Robert Stähli versuchte sich ein Bild darüber zu machen, wie die Lage im Gazastreifen selbst ist.
Israel hat seine Angriffe gegen Ziele im Gazastreifen auch heute fortgesetzt. Immer wieder, so sagt uns der Hilfswerkmitarbeiter Khaled Shafi in Gazastadt am Telefon, seien Explosionen zu hören.
Naja, es ist wie in den letzten 2 Tagen, also hat sich die Lage kaum geändert. Massive Bombing um die Uhr. Das Neue ist, dass die Bombing-Targets haben sicher weiter.
Geändert hätten sich nur die Ziele, sagt Shafi. Es würden nicht mehr bloß Einrichtungen der Hamas bombardiert. Heute seien neben der Islamischen Universität, dem Innenministerium, auch Wohnhäuser im Flüchtlingslager von Jabalia und selbst eine Moschee getroffen worden. Es habe abermals unter der Zivilbevölkerung Tote und Verletzte gegeben. Gaza sei zwar schon oft Ziel von israelischen Angriffen gewesen, aber die jetzige Bombardierung sei beispiellos.
Ich bin 50 Jahre alt jetzt und ich habe noch nie sowas gesehen in Gaza vorher.
Entsprechend sei die Bevölkerung verängstigt und verzweifelt, weil es für sie nirgendwo Schutz gebe.
Ja, es ist eine Mischung von Verzweiflung, deprimiert, die Leute haben viel Angst. Weil diese Operation, der Umfang der Bombing und die Stärke von militärischer Bombing ist, hat Gaza noch nie gesehen.
Vieles deutet darauf hin, dass die Leiden der Zivilbevölkerung noch eine Weile andauern werden. Israel hat nämlich an der Grenze zum Gazastreifen massiv Truppen zusammengezogen, den Grenzbereich zum militärischen Sperrgebiet erklärt und bereitet sich allem Anschein nach darauf vor, jetzt auch mit Bodentruppen in den Gazastreifen einzufallen. Darauf deutete auch die Aussage der israelischen Außenministerin Tzipi Livni gestern in der BBC hin, als sie bloß von einem erfolgreichen Beginn einer Operation sprach.
This is the beginning of a successful operation, I hope. But the idea is to change realities on the ground. So the question is not only what's going now in Gaza Strip, but how we are going to change the future of the citizens of Israel.
Heute Morgen doppelte der Sprecher des israelischen Premiers nach, als er sagte, die Angriffe gegen Ziele im Gazastreifen würden erst dann aufhören, wenn alle Bürger in Israel wieder in Frieden leben könnten. Dass dieses Ziel noch in weiter Ferne liegt, zeigen die Ereignisse des heutigen Morgens. Trotz massiver israelischer Bombardierung sind palästinensische Kämpfer nämlich weiterhin in der Lage, aus dem Gazastreifen Raketen Richtung Israel abzufeuern. Eine solche hat im israelischen Aschkelon, nördlich des Gazastreifens, einen Israeli getötet und mehrere verletzt. Auch andernorts im Grenzgebiet haben heute Morgen weitere palästinensische Raketen eingeschlagen. Durch einen Sprecher ließ die in den Untergrund abgetauchte Hamas-Führung in der BBC verlauten, sie werde auch unter Bombenhagel nicht nachgeben.
The Israelis are doing this because they want us to give up, but we will not give up.
Weil auch Israel wenig Anstalten macht, den internationalen Aufrufen zur Einstellung der Kämpfe Folge zu leisten, drohen die israelischen Luftschläge und die palästinensischen Raketenangriffe gegen Israel weiterzugehen. Leidtragend wird einmal mehr die Zivilbevölkerung sein.
Auslandredaktor Robert Stähli. Über Hintergründe und äußerst eventuelle Auswege aus dieser Situation das Tagesgespräch mit NZZ-Mann Viktor Kocher. Tagesgespräch um 13 Uhr im 1. und 4. Schon wieder belagern in Bangkok Demonstranten das Parlament. Doch diesmal sind es nicht gelb gekleidete, sondern in rot gehüllte Thailänderinnen und Thailänder. Es sind die Anhänger von Thaksin Shinawat, des Ministerpräsidenten, der vor 2 Jahren gestürzt wurde. Die Roten wollen den ersten Amtsakt der neuen Regierung verhindern, bis jetzt mit Erfolg. Asienkorrespondent Urs Morf.
Heute, so war es vorgesehen, sollte Abhisit Wichachiwa, Thailands neuer Regierungschef, der erste nicht-thaksinistische seit 7 Jahren, vor dem Parlament seine Antrittsrede halten. Denn laut der Verfassung kann eine Regierung erst nach diesem Akt ihre Geschäfte aufnehmen. Doch es kam anders. Einflussreiche Politiker, die dem vor drohenden Gefängnisstrafen ins Exil geflohenen Thaksin immer noch treu ergeben sind, haben zu Protesten und einer Belagerung des Parlaments aufgerufen. Wie sich zeigte, können sie bei der städtischen Unterschicht und bei den verarmten Bauern immer noch auf starke Unterstützung zählen. Heute Morgen waren jedenfalls die Zufahrten zum Parlament von einer mehrtausendköpfigen Demonstrantenschar dicht besetzt. Im Unterschied zu den jeweils gelb gekleideten Antithaksinisten, die in den letzten Monaten unter anderem mit der Besetzung des Bangkoker Flughafens das Land in Atem hielten, sind die jetzigen Regierungsgegner vorwiegend rot gekleidet. Wohl etwas scheinheilig erklärten deren Wortführer, sie wollten Abgeordnete und Senatoren keineswegs am Betreten des Parlaments hindern. Allerdings müssten diese das letzte Stück des Weges zu Fuß zurücklegen. Weil viele Demonstranten nicht nur mit Transparenten, sondern auch mit Steinschleudern und Stöcken bewaffnet sind, stufte der Parlamentspräsident den zu erwartenden Spießrutenlauf durch die aufgepeitschte Schar als zu riskant ein und verschob den Beginn der Session im Lauf des Tages 3-mal hintereinander. Ob sie beim angesagten möglichen nächsten Termin morgen Dienstag eröffnet werden kann, ist noch keineswegs sicher. Möglicherweise muss die Versammlung sogar auf noch später verschoben werden. Abhisits Regierung setzt bisher auf Geduld und schließt einen gewaltsamen Polizeieinsatz gegen die Belagerer aus. Für diese Geduld hat sie gleich mehrere gute Gründe. Zum einen hat sie von der Verfassung her noch viel Zeit. Die Frist für ihren ersten Amtsakt läuft erst am 7. Januar ab. Zum zweiten will Abhisit um alles in der Welt blutige Zusammenstöße wie bei der letzten Parlamentsbelagerung vermeiden. Damals hat es auf beiden Seiten Dutzende von Schwerverletzten und auf Demonstrantenseite sogar 2 Todesopfer gegeben. Zum Dritten hat Abhisit in den letzten Tagen bei öffentlichen Auftritten mehrmals dargelegt, wie er einst von Thaksin eingeführte sozialpolitische Programme nicht nur neu auflegen, sondern auch noch vertiefen will. Weil diese Vorab der Unterschicht zugute kommen sollen, rechnet Abizid offenbar auch damit, dass es bald zu einer Absetzbewegung aus dem Lager seiner eingefleischtesten Gegner kommen wird.
Nach 8 Jahren im Bundesrat hat Verteidigungsminister Samuel Schmid am Morgen den Büroschlüssel seinem Nachfolger übergeben, Ueli Maurer. Dem Mann also, der Schmid in den letzten Jahren immer wieder stark kritisiert, manchmal auch beschimpft hat. Entsprechend zurückhaltend fiel die offizielle Stabsübergabe denn auch aus. Aus dem Bundeshaus Nathalie Christen.
Draußen auf dem Bundesplatz bereiten Arbeiter für Schlittschuhläuferinnen die Eisbahn vor. Drinnen, im Bundeshaus Ost, versuchen 2 Männer auf dem glitschigen Politparkett nicht auszurutschen. Samuel Schmid, der sich vom damaligen SVP-Präsidenten sagen lassen musste, er sei als Bundesrat so gut wie klinisch tot, macht nun Ueli Maurer Platz. Er tut es vor seinem Büro, im Blitzlichtgewitter, sachlich.
Meine Damen und Herren, nach der Wahl von dem Kollegen Maurer in den Bundesrat haben wir ihn mit einem Ordner mit zentralen Führungsdokumenten des Departements versorgt.
Und man werde weiterreden, sagt Schmid, ohne Maurer ein einziges Mal anzusehen. Erst als er einen kleinen Schlüssel zückt, wendet er sich ihm zu.
Symbolisch übergebe ich ihm hier den Schlüssel. Ich wünsche Herrn Maurer alles Gute, viel Gesundheit, dann auch das nötige Glück. Und schließlich bin ich überzeugt, dass er diese Aufgabe mit Erfolg anpacken wird und auch führen wird. Alles gut.
Über politische Inhalte sagen die 2 von sich aus kein Wort. Wie die Medien den neuen Verteidigungsminister Maurer auf einen Einsatz von Schweizer Soldaten gegen Piraten ansprechen, bleibt er wortkarg.
Dazu äußere ich mich dann nach dem 1. Januar.
Bis und mit Mittwoch ist immer noch Samuel Schmid offiziell am Ruder. Und er ergreift es auch, wird ein letztes Mal vor den Medien energisch. Beim Einsatz gegen Piraten habe der Bundesrat nichts definitiv entschieden.
Der Bundesrat ist sich der Verantwortung in diesem Zusammenhang durchaus bewusst. Und sie schicken Soldaten nicht irgendwo hin. Deshalb müssen Abklärungen getroffen werden. Und damit das seriös gemacht werden kann, braucht es einen entsprechenden Beschluss. Aber das definitive Dispositiv, das ist mir mindestens nicht bekannt und auch niemandem anderen.
Das wär's. Die 2 dunkelgewandeten Männer wollen sich wieder zurückziehen. Doch vorher muss Ueli Maurer noch sein lädiertes Äußeres erklären. Schürfungen ums rechte Auge.
Ich wollte den wunderschönen Sternenhimmel anschauen, bin in der Nacht aufgestanden und auf dem Eis im dunklen Wald ausgeglitten, auf eine Wurzel geprellt. Also nichts Gefährliches und nichts Romantisches.
Glitschig ist's eben nicht nur auf Berns Politparkett.
Die beste Armee der Welt wolle er schaffen, sagte der neue Verteidigungsminister Ueli Maurer bereits am Tag seiner Wahl in den Bundesrat. Nach der heutigen Schlüsselübergabe beginnt für Ueli Maurer die konkrete politische Arbeit. Die Erwartungen sind hoch und der neue VBS-Chef wird schon sehr bald an vielen militärpolitischen Baustellen gefordert sein. Elmar Plotzer.
Ein ruhiger Start als Verteidigungsminister wird Ueli Maurer nicht gegönnt sein. Denn der Bundesrat hat kurz vor Weihnachten noch in seiner alten Zusammensetzung eine brisante Idee lanciert. Bewaffnete Schweizer Soldaten auf Handelsschiffen zum Schutz vor somalischen Piraten. Inhaltlich wollte Ueli Maurer auch heute nichts zum Thema sagen. Es ist aber kein Geheimnis, dass der SVP-Politiker gegenüber Auslandeinsätzen generell sehr skeptisch ist. Kontroversen mit Außenministerin Micheline Galmire sind deshalb zu erwarten. Ueli Maurer werde sich selber treu bleiben, auch als neuer Verteidigungsminister. Davon ist der SVP-Sicherheitspolitiker Roland Bohrer überzeugt.
Ueli Maurer wird um seine Anliegen und um seine Prioritäten kämpfen, egal ob da schon Vorentscheidungen getroffen worden sind.
Das letzte Wort beim möglichen Antipirateneinsatz von Schweizer Elitesoldaten ist ohnehin noch nicht gesprochen. Im Parlament gibt es von links bis rechts Zweifel am Sinn eines solchen Einsatzes. Höchst umstritten ist auch die Forderung nach möglichen Ausland-WKs von Schweizer Soldaten. Der Ständerat ist dafür, der Nationalrat dagegen, das Tauziehen geht weiter. Die notwendige Änderung des Militärgesetzes scheiterte bislang nicht zuletzt am Widerstand der SVP. Die bürgerlichen Mitteparteien fordern aber nach der Wahl von Ueli Maurer in den Bundesrat, dass ihnen die SVP bei militärpolitischen Themen mehr entgegenkommt. FDP-Nationalrat Walter Müller.
Wir fordern die SVP diesbezüglich zu einer verlässlichen Zusammenarbeit auf. Sowohl beim Rüstungsprogramm wie beim Militärgesetz war diese Zusammenarbeit alles andere als verlässlich.
Ein wichtiges Geschäft für den neuen Verteidigungsminister wird der Kauf von neuen Kampfflugzeugen sein. Bis zum Sommer muss er sich zusammen mit der Armeeführung für einen Flugzeugtyp entscheiden. Ein Ersatz für die alte Tiger-Flotte sei dringend nötig, finden bürgerliche Sicherheitspolitiker wie Roland Bohrer.
Also stellen Sie sich mal vor, wenn heute der Großteil der Privatwagen, die auf der Straße verkehren, noch Opel-Rekord aus den 70er Jahren wären des letzten Jahrhunderts. Genau das ist eben bei der Luftwaffe der Fall.
Die bestehende F-18-Flotte sei ausreichend, meinen dagegen linke Politiker. Der grüne Nationalrat Joe Lang macht deutlich, was er von neuen Kampfflugzeugen hält.
Die Schweizer Armee kommt mir vor wie eine Familie, die kein Geld für Putzmittel hat, sich aber einen Ferrari anschaffen will.
Linke Parteien wollen den Kauf von neuen Kampfflugzeugen mit einer Volksinitiative verhindern. Dem neuen Verteidigungsminister Ueli Maurer stehen viel Überzeugungsarbeit und eine emotionale Abstimmungskampagne bevor. Und schließlich muss Ueli Maurer auch den Kadermangel anpacken. Der Schweizer Armee fehlen nämlich Offiziere, wie es im jüngsten Mängelbericht des VBS heißt. Dass militärische Führungserfahrungen auch im zivilen Leben sehr nützlich sein sollen, davon sind große Teile der Gesellschaft nicht überzeugt. Schon bald kann Ueli Maurer aber in jedem Fall den Kadermangel auf höchster Ebene beheben. Es müssen nämlich ein neuer Armeechef und ein neuer Luftwaffenchef gewählt werden. Nach den Querelen der letzten Monate werden Personalentscheide von der Öffentlichkeit jetzt besonders aufmerksam verfolgt.
Wenn in der Schweiz von Fluglärm die Rede ist, dann geht's meist um Zürich. Aber nicht nur die Menschen rund um den Flughafen Kloten leiden unter Lärm, auch in Basel hetzen sich die Gemüter. Und dies erst recht, seit vor einem Jahr das neue Instrumentenlandesystem ILS in Betrieb genommen wurde. Das ILS hat nämlich zur Folge, dass immer mehr Flugzeuge von Süden her, also über Schweizer Gebiet, den Basler Euro Airport anfliegen. Dagegen gibt es nun Widerstand im Baselbiet. Beat Giege berichtet.
Die umstrittenen Südanflüge auf den Euro-Airport füllen die Leserbriefspalten in den Zeitungen der Region Basel. Erzürnte Fluglärmgegner formieren sich zum Widerstand und lassen an unzähligen öffentlichen Veranstaltungen Dampf ab.
Lebensqualität ist schlicht und einfach so schlecht geworden. Und zwar insofern, dass wenn Sie im Radio hören sind oder am Fernsehen schauen, also das Wort nicht mehr verstehen.
Einer der Wortführer der Bewegung ist SP-Politiker Urs Hintermann. Hintermann ist Gemeindepräsident in Rainach, der bevölkerungsreichsten Baselbieter Gemeinde, die einige Kilometer südlich der Stadt Basel direkt in der Anflugschneise liegt.
Die Veränderungen waren für uns natürlich ziemlich schockartig, weil es geheißen hat, es wird sich nichts ändern bezüglich Anzahl Südanflüge. Das ist nicht der Fall. Wir haben vor allem im Frühling und im Sommer massiv mehr Flugbewegungen aus Süden und natürlich sehr viel mehr Fluglärm damit.
Im Unterschied zu Zürich ist die Zunahme der Flugbewegungen über Schweizer Gebiet hier jedoch nicht auf politischen Druck aus dem Ausland zurückzuführen. Ausschlaggebend sind vielmehr sicherheitstechnische Gründe. Statt dass die Piloten wie bisher, nämlich kurz vor der Landung in Basel, von Norden her noch eine Kurve nach Sicht fliegen müssen, können sie neu auch über einen automatisierten geraden Sinkflug von Süden her die Piste anpeilen. Wann dieses sogenannte Instrumentenlandesystem ILS jeweils zur Anwendung kommt, hängt vom Wetter ab. Dafür wurden zwischen den Luftfahrtbehörden der Schweiz und Frankreich klare Kriterien vereinbart. Je nach Windstärke muss die zuständige französische Flugsicherung sich für das eine oder andere Anflugregime entscheiden, wobei der Anteil der Südanflüge über Schweizer Gebiet maximal 10% betragen darf. Laut Daniel Göring, Sprecher des Bundesamts für Zivilluftfahrt Bazel, sei dieses Abkommen im ersten Jahr seit der Einführung vom ILS korrekt umgesetzt worden.
Wie wir bei unseren Kontrollen, die wir zweimal im ablaufenden Jahr durchgeführt haben, feststellen konnten, haben die französischen Fluglotsen die Vereinbarung eingehalten, die Südanflüge nur dann durchgeführt, wenn die entsprechenden Windwerte gegeben waren.
Obwohl also alles mit rechten Dingen zugeht, möchte das Batzen nun gemeinsam mit der französischen Luftfahrtbehörde prüfen, wie sich der Anteil der Südanflüge verringern lässt. Urs Hintermann gibt sich mit einer allenfalls minimalen Reduktion der Südanflüge aber nicht zufrieden. Er möchte die Spielregeln grundsätzlich ändern und verlangt zum Beispiel eine Verlängerung des Nachtflugverbots von bisher 5 auf mindestens 8 Stunden.
Wir verlangen nicht, dass es eine absolute Ruhe gibt. Wir verlangen nicht, dass es keine Südanflüge geben darf, sondern wir verlangen, dass einfach berücksichtigt wird, dass die allermeisten Leute hier in der Region südlich von Basel wohnen und dass deshalb logischerweise die Anflüge vor allem aus Norden kommen müssen.
Das wiederum ärgert Jacques Fink vom Schutzverband der elsässischen Flughafenanwohner. Denn trotz ILS, der Löwenanteil, nämlich 90% der Maschinen, donnert nach wie vor über französisches Gebiet.
Das ist schon ein Witz, nicht, wenn die Gemeinde da etwas beanstandet. Also ganz klar fällt auf Fairness. Das sind Sachen, die für mich unverständlich sind und Zeichen von unbegrenztem Egoismus.
Auch wenn in Basel primär die Sicherheitsaspekte im Vordergrund stehen, birgt das Instrumentenlandesystem unüberhörbar, also auch politischen Zündstoff. Wie immer, wenn es um die Neuverteilung von Flugbewegungen geht.
Dario Colonia ist ein Name, der vor einem halben Jahr nur Sportinsidern ein Begriff war. Heute steht Dario Colonias Name in allen Zeitungen. Der junge Schweizer Langläufer aus dem Val Müstair hat gestern erstmals ein Weltcuprennen gewonnen. Nachdem die Schweizer Langläufer jahrelang der Weltspitze hinterherliefen, ist Colonia nun über Nacht zum großen Hoffnungsträger geworden. Rachel Mürit.
Dass Dario Colonia ein Talent ist, war schon seit langem klar. Dass er aber bereits jetzt regelmäßig vorne mitläuft, ist eine Überraschung, auch für den Langlaufchef bei Swiss Ski, Adriano Iseppi.
Dass er ein riesiges Potenzial hat, das haben wir in den letzten Jahren schon gesehen. Er hat an den Junioren und U23-Weltmeisterschaften verschiedene Titel geholt und auch immer wieder seine große Robustheit an den Tag gelegt. Aber dass es gerade so schnell geht, das hätten wir uns auch nicht im Traum gedacht.
Der letzte Schweizer Langläufer, der für einen großen internationalen Erfolg sorgte, war Andi Grünenfelder. 1988 gewann er die Bronzemedaille an den Olympischen Spielen in Calgary. Nun ist mit Dario Colonia nach langer Pause ein weiterer Schweizer Langläufer dazugekommen, der international noch für Furore sorgen kann. Iseppi zieht schon Parallelen zu Grünenfelder.
Dario ist eigentlich vom Typ her ziemlich ähnlich wie ein Andi vor 15 Jahren. Ich denke, er hat ihn sicher schon eingeholt und sicher jetzt schon daran, ihn zu überholen in Sachen internationalen Topleistungen.
Nach zwei zweiten Plätzen und einem Sieg im Weltcup ist Dario Colonia also auf bestem Weg. Allerdings wollen die Verantwortlichen dem 22-Jährigen Zeit lassen. Für die Weltmeisterschaft in Tschechien im Februar rechnen sie nicht mit einer Medaille. Dirk Beisel, Chef Leistungssport bei Swiss Ski.
Ich denke, es ist schon sehr viel erwartet. Also es ist natürlich unglaublich toll und schön, dass er jetzt da vorne mitläuft. Er ist aber im Gegensatz zu den anderen Athleten in der Weltspitze sehr, sehr jung. Und wir hoffen natürlich, dass er da vorne dabei ist. Aber ich denke auch, wenn das nicht der Fall sein wird, ihm kann man noch Zeit geben. Falls er jetzt an der WM nicht ganz vorne dabei ist, ist das sicherlich kein Beinbruch.
Trotzdem, die Schweizer Hoffnungen ruhen vor allem auf Dario Colonia, auch wenn mit Toni Livers und Courtine Perl zwei weitere junge Langläufer gute Resultate zeigen. Colonia hat neben seinem robusten Körperbau noch etwas, das ihn auszeichnet.
Er ist sicherlich sehr reif für sein Alter und er ist natürlich, ich tue das jetzt einfach mal so salopp sagen, von seiner Konstitution und von seinem Typ her ist er einfach ein Rennpferd und da ist er manchen anderen überlegen.
Von Dario Colonia wird man in Zukunft also noch hören. Vielleicht bereits an der Tour de Ski, die noch bis zum 4. Januar läuft. Seit gestern liegt Colonia bei dem Rennen, das über 7 Etappen geht, in Führung.
Rachel Mürit über Dario Colonna, der am Nachmittag wieder im Einsatz steht. Die Tour de Ski gastiert in Prag. Um 15 Uhr findet ein Sprintrennen statt.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.